Drei Dating-Formate haben in dieser Woche Premiere gefeiert. Temptation Island VIP, das Allerwichtigste, weil Julia Siegel am Start ist. Die Bachelorette mit Melissa von Love Island. Und Prince Charming natürlich. Wir haben in alle drei reingeschaut und es gibt hier gleich die ersten Eindrücke von all diesen schönen Shows, die jetzt da im Herbst auf uns warten. Außerdem natürlich weiterhin alles zum Sommerhaus der Stars. Da schließt sich für uns ein Kreis.
Genau, Annemarie und Tim endlich raus.
Und außerdem Lisha Unleashed, kann man sagen. Also sie dreht richtig am Rad. Und wir sprechen natürlich auch über eine Science-Fiction-Serie, über Devs von Alex Garland, eine große Hoffnung in diesem Genre. Mal schauen, wie wir beide zu dieser Serie stehen. Wir spielen außerdem ein Spiel, nämlich...
Finde ich Bombe.
Das große Bombenspiel.
Ich bin gespannt.
Ich auch. Dein erstes Match.
Genau.
Sehr gut. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem... recht kalten Freitag. Wir machen es uns aber gleich schön warm, wenn wir über den Auftakt des großen Dating-Show-Herbsts sprechen. Passend dazu ist sie da, sie ist der Amor von Fernsehen für alle, hier ist Julia.
Hallo.
Oder ist es, gibt es auch eine weibliche Form des Amors oder ist es die Amorelie?
Nee. Dann lieber Amor. Ich habe damit kein Problem.
Ich brauche auch gleich mal dein Urteil als Amor des Podcasts zu einer Beziehung, die uns ja auch schon lange beschäftigt, und zwar zu der von dem Wendler und der Laura. Oh. Wie es damit jetzt weitergeht. Und damit sind wir auch schon beim ersten Thema.
Ja.
Wir wollen uns nicht zu lang mit dem Thema aufhalten, weil es auch für viele schon ein alter Hut jetzt ist mittlerweile. Aber wir müssen es kurz besprechen, weil es ja auch letzte Woche irgendwie in den Podcast so reingeplatzt ist. Also Nathalie und ich haben aufgenommen am Mittwoch, haben so ja über DSDS gesprochen und darüber, dass der Wendler da ja zu spät kam und dann jetzt nicht klar war, was jetzt da passiert und so. Und dann kam am Tag danach der große Boom und der Wendler ja hat sich geoutet als... Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsmythiker, muss man ja mittlerweile sagen. Aluhutträger, als Verrückter kann man auch sagen. Also ja. Er ist komplett durchgedreht.
Komplett. Ja.
Wo warst du, als du das, als du das erfahren hast?
Ich war zu Hause und ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Scherz. Also ich habe da in diesem Video die ganze Zeit darauf gewartet, dass jetzt irgendwas kommt oder halt in seiner Story, weil er einfach wie so ein Gestörter auch die ganze Zeit auf sein iPad oder was auch immer geschaut hat und abgelesen hat und dann aber irgendwie so aussah, als müsste er selber gleich loslachen, aber es kam nichts. Also
ja, vor allem bei den Wörtern Grundgesetz und Verfassung musste er nochmal kurz nach rechts schauen, ob das wirklich so heißt und was ihm da der Artikel outgeschrieben hat, glaube ich. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Und man hat ja so ein bisschen noch dann gedacht, steckt da der Pocher dahinter? War das auch so dein Gedanke?
Ja, doch schon. Vor allem, weil dann ja der Manager gleich irgendwie 2 Stunden später, bei dem er in der Show auf der Bank saß. Aber
naja, also, dann war ja dann klar, dass es eben nicht so ist. Aber ja, man hat davor schon dann ahnen können vielleicht, dass der Pocher da dahinter steckt, weil er auch so einen Tweet dann abgelassen hat. Ja, großes Wendler-Special heute, wir gehen schon früher auf Sendung als geplant. Und dann kam es zu diesem Moment bei Pocher gefährlich ehrlich. Hast du das geschaut? Die bizarren Szenen von dem Wendler-Manager bei Pocher.
Ja, ich habe es gesehen. Also ich habe es mir dann nachträglich angeschaut, aber... Ja, also ich weiß nicht, der sah ja irgendwie auch ein bisschen irritiert aus. Also manche haben geschrieben, dass er fast geheult hat, das habe ich jetzt nicht gesehen.
Doch, der hatte schon Tränen in den Augen.
Vielleicht habe ich auch nicht, also die ganze alles angeschaut, aber keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Der hatte sich halt auch, sein Goldesel ist durchgedreht.
Ja, Goldesel ist ja wirklich so, weil er hat es ja auch selber gesagt, ne? Also dem Wendler ging es jetzt mittlerweile eigentlich schon wieder annähernd gut, also er war ja stark verschuldet. Der Wendler-Manager hat aber dann auch gesagt, Markus Krampe heißt er ja, müssen wir auch mal einmal den Namen sagen, dass der Wendler, wenn alles gut gelaufen wäre, zum Jahresende eigentlich schuldenfrei wäre. Mhm. Und das ist ja schon ein großes Ding, wenn wir uns erinnern an die Szenen in der Doku-Soap mit Laura und dem Wendler, als es dann hieß, ja, hier TV-Unfall, damit kann man mit 500.000 rechnen und die brauchen wir unbedingt, um dieses Loch zu stopfen. Aber da gab es immer noch diese Forderung vom Finanzamt. Aber das wäre jetzt eben durch den DSDS-Job, auch durch den Kaufland-Deal.
Ja,
auch,
der ja irgendwie einen Tag vorher oder am selben Tag noch online gegangen ist. Also auch
man kann sich das nicht ausdenken.
Super GAU für die.
Ja.
Weil dieser Spot auch noch richtig witzig war eigentlich. Also,
ja, ich fand es auch in Ordnung so. Also ich meine, dass er sich da nicht so ernst nimmt und so, es ist ja aber ganz in Ordnung.
Jetzt scheint er sich gar nicht mehr ernst zu nehmen.
Nee, oder zu ernst vielleicht, eigentlich nimmt er sich ja zu ernst, indem er sagt, ja, ich will die Regierung wachrütteln mit meinem Rücktritt in der DSDS-Jury. Also ich meine, das ist ja dann schon sehr durchgeknallt. Und der Manager hat ja auch das so ein bisschen erzählt, die Hergangsgeschichte davon, ja, wie das passiert ist. Er sagte ja, seit 3 Wochen oder so verhält er sich sehr merkwürdig, der Wendler. Und hat dann irgendwie schon bei den Dreharbeiten von DSDS ja, nicht die Maske aufziehen wollen und hat sich da auch ein Team irgendwie angelegt. Ja,
und beim Kaufland-Dreh anscheinend auch.
Genau, da auch. Und dann gab es noch andere Berichte, das war jetzt nicht in der Pocher-Show, aber da gab es dann irgendwie, ja, der hat sein Handy dann nur noch in eine Salatschüssel gelegt, weil er irgendwie Angst hatte, überwacht zu werden.
Da sieht man auch mal, dass seine Methoden irgendwie auch komisch sind. Was bringt ihr denn eine Salatschüssel? Also
der Wendler-Manager hat ja dann auch noch gesagt, ich zitiere, für mich ist er krank, tatsächlich krank. Mhm. Und das kann man ja eventuell dann schon denken. Also wir sind jetzt auch natürlich hier nicht die Tagesschau, die jetzt hier nur auf Fakten hier urteilt, sondern wir können auch mal ein bisschen spekulieren, beziehungsweise natürlich auch mal ein bisschen überlegen, woher das irgendwie kommen könnte. Weil wir wollen es ja so ein bisschen auch aus TV-Sicht betrachten. Und der Wendler ist natürlich schon seit über 10 Jahren jetzt so der Running Gag so in Deutschland. Und habe ich auch mal gesagt, einer der bekanntesten Deutschen. Und das ist ja wirklich so. Also jeder kennt ja den Wendler.
Leider. Keine Ahnung, vielleicht ist ihm das ein bisschen zu Kopf gestiegen alles.
Was heißt zu Kopf gestiegen? Also ich glaube eher, dass einen das schon fertig machen kann auf eine Art.
Ja, meine ich ja. Also dieses ganze über ihn lachen und als Witzfigur darstellen hat ihn wahrscheinlich, war wahrscheinlich zu viel. Und dann war das halt der perfekte Nährboden für Attila Hildmann, dem anscheinend sein Gemüse zu Kopf gestiegen ist.
Ja, und der Wendler-Manager hat auch gesagt, der hatte jetzt auch ein Angebot für eine weitere RTL-Show, eine eigene Musikshow. Also ich meine, besser geht's doch gar nicht für den Wendler. Und das ist schon extrem. Also wie der das alles wegwerfen kann, das ist einfach pure Dummheit. Oder halt, er unterschätzt es vielleicht auch total. Das ist halt die andere Erklärung, dass er vielleicht denkt, ja, vielleicht komme ich da auch irgendwie wieder raus, aber das ist jetzt ein Stempel, der ewig auf ihn drauf ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwann da wieder aus dieser Schiene rauskommt.
Ich glaube, er ist cancelled. Naja,
aber nochmal aus TV-Sicht zurück zur Pocher-Show, weil das war ja auch nicht nur, weil der Wendler-Manager da unter Tränen saß, sondern auch, weil das ja ein ganz komischer Abend war, dass es eigentlich so aufgebaut war wie so ein Brennpunkt. Dann sitzt da irgendwie Oliver Pocher, dann sitzt noch so ein hier der Solmecke, dieser Anwalt, und dann noch Amira Pocher und ihr Bruder daneben, was ja auch, also dann haben sie ja auch mit der Telegram-Gruppe kommuniziert, was ja dann sich auch danach herausgestellt hat, dass es natürlich die falsche Telegram-Gruppe war, wo der Bruder irgendwelche, also was macht der überhaupt da? Ich schaue ja diese Show nicht, aber warum sitzt da der Bruder von Amira Pocher noch dazu? Also das ist eh alles dann sehr unüberlegt gewesen. Und das haben sie ja natürlich auch offen gesagt, dass es natürlich eine Sendung war, die jetzt irgendwie kurz auf knapp da irgendwie zusammengeschraubt wurde. Aber zu so einem Thema kann man sich schon mal ein bisschen mehr auch, also es muss ja jetzt noch nicht irgendwie journalistisch sein, was man jetzt nicht erwarten würde von der Show, aber dass man zumindest mal hat checkt, ist es die richtige Gruppe, mit der ich die ganze Zeit da irgendwie in Kontakt trete.
Aber wir haben das generell so schnell auf die Beine gestellt, also auch, dass dieser Manager dann da sofort war.
Ja, also ich meine,
geht natürlich, aber es ist halt irgendwie.
Die haben ja schon viel miteinander gemacht, der Pocher und der Wendler, und der ist wahrscheinlich auf der Kurzfallliste mittlerweile auch drauf von dem Manager, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dass da die Nähe so da ist die ganze Zeit, aber dann auch der Anwalt und so, also es hat alles sehr bizarrer gewirkt, und dass man da wie so einen Stuhlkreis eigentlich macht und da sitzt und dann ja über dieses Thema redet, als, und das hat ja auch Mira Pocher dann auch gesagt, als wäre Merkel zurückgetreten. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie auch ein TV-Moment, der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, wenn wir uns dann am Ende des Jahres wieder den besten und bizarrsten TV-Momenten widmen, dann wird es auf jeden Fall auch da irgendwo dabei sein, nehme ich mal an.
Und Wendler als bizarrste Person.
Das sowieso, aber da war er auch schon
da
vorher, glaube
ich. Da war er davor auch schon.
Na gut, dann lassen wir das Thema Wendler mal Wendler sein. Bleiben aber beim Thema Corona, weil das Thema Corona hat natürlich auch Einfluss auf alles, was gedreht wird und wurde. Und jetzt wurde bekannt, dass der Bachelor natürlich auch davon beeinflusst wird. Und zwar wird der Bachelor zum ersten Mal in Deutschland gedreht werden.
Okay.
Dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, es wird ja dieses Jahr gedreht, aber Anfang nächsten Jahres kommt es dann wieder.
Vielleicht im Sommerhaus.
Vielleicht direkt weiter
in Westfalen oder wo war das?
Ja, aber das ist ja schon immer sehr ästhetisch und alles Mögliche da. Ja, also da wird man wahrscheinlich schon sich die schönsten Ecken raussuchen. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen eine andere Dynamik, wenn dann die Möglichkeit besteht, dass man zum Beispiel in der Heimatstadt mal so Dates haben könnte oder so. Also das wird wahrscheinlich so ein bisschen durchgewürfelt. Und das ist ja auch immer eine Kritik, die wir haben. Das ist beim Bachelor und auch bei der Bachelorette, wenn wir gleich dazu kommen, dass es immer das Gleiche ist, immer der gleiche Ablauf. Und es passiert ja wirklich auch sehr oft das Gleiche. Könnte das Ganze mal ein bisschen interessanter machen, aber muss auch nicht. Also sie können auch wieder dieselbe alte Nummer irgendwie machen, wahrscheinlich. Aber das ist die Überleitung, die wir gebraucht haben, um über die Bachelorette zu sprechen. Da lief am Mittwoch die allererste Folge. Die allererste Folge bedeutet ja, dass da die Männer immer in den Limousinen, die jetzt keine Limousinen mehr sind, sondern so Busse.
Vans,
nee, ja, so Busse. Busse und fahren dann davor und steigen aus und dann sagt die Bachelorette Hallo und dann gibt es am Ende eine Nacht der Rosen und das war es eigentlich für die erste Folge. Immer sind wir relativ unspannend, ehrlich gesagt. Deswegen werden wir auch nicht allzu lange darüber sprechen, aber es gab ja am Ende schon einen großen Moment, würde ich sagen. Aber wir können davor mal anfangen mit der Bachelorette. Du hast sie ja gekannt, wahrscheinlich so vom Hören sagen, aber hast sie damals nicht bei Love Island verfolgt?
Nee, ich habe Love Island nicht geschaut, aber ich habe das mit Pietro damals mitbekommen. Ja, und halt so vom Namen her, Melissa von Love Island hat mir dann schon was gesagt, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, ach ja, die kenne ich, also von daher. Aber ich fand die eigentlich so ganz sympathisch.
Ja, es ist ja so ihre Nummer, dieses Bodenständige, dieses Ehrliche, das ist ja so ihr großes Kriterium. Und
ich finde sie auch sehr hübsch.
Ja, sie hat was machen lassen, muss man sagen, natürlich. Also im Vergleich zu damals ist es total aufgefallen, dass die Lippen auf einmal sehr voluminös sind. Und man hat auch in diesem Bild von der Bachelorette gesehen, also in diesem Logo fast schon, was da immer kommt mit den Rosen und so. Da, wenn man sie seitlich sieht, dann fällt es total aus. Also ich finde, das wäre überhaupt nicht nötig gewesen, aber gut, soll sie machen, wie sie mag. Ne? Also,
das ist ja bei den meisten leider nicht nötig. Also das ist nicht nötig und sie machen es dann leider trotzdem. Aber naja, ansonsten, ich finde aber trotzdem noch, dass sie sehr ansehnlich aussieht.
Ja, aber ist nur sehr klein. Ne? Und das hat auch bei vielen anderen, also ist glaube ich 1,55, 1,56, 57 oder sowas. Und es hat bei einigen schon dann sehr merkwürdig gewirkt.
Bei dem einen, ja, da gab's, der so 3 Meter groß war ungefähr.
2,02 Meter, sehr groß. Ja. Sieht schon sehr bizarr aus, wenn die da nebeneinander
sehr
stehen.
Sehr komisch.
Ja, Bachelorette würde ich auch sagen, sie macht es schon ganz ordentlich. Also ich mag sie nach wie vor nicht besonders, beziehungsweise diese Rolle als die ganz ehrliche und die Verletzte damals auch von Love Island. Mhm. Das zieht sie ja weiterhin durch und hat sie dann auch gleich tränenreich nochmal nacherzählt, wie sie auch dann verlassen wurde von Pietro und das war nur so ein Flirt und dann war dieser eine Typ von Berlin Tag und Nacht noch da, mit dem sie auch nicht geklappt hat und jetzt ist sie die große Verletzte, die jetzt hier nochmal danach sucht, nicht verletzt zu werden und endlich mal anzukommen.
Nach der wahren Liebe. Denn.
Nach der wahren Liebe, wie es ja immer die Erzählung ist. Ja, aber dann kommen wir zu den Männern. Ja. Ne? Und
das erste.
Viele langweilige, würde ich sagen.
Ja, total. Also,
aber auch ein paar auffällige.
Also erstmal 4 Daniels.
4 Daniels, ein Fünftel der Männer heißt Daniel.
Ja, das hat mir aber schon mal geholfen, weil ich kann mir ja dann nie die Namen merken. Also ich habe sowieso jetzt keine Ahnung, wie wahrscheinlich 90% der Typen da heißen, aber 4 Daniels auf jeden Fall. Aber die meisten waren so relativ irgendwie unscheinbar, unspektakulär.
Aber es gab ja schon mal die gelbe Rose, die gab es ja sonst nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab schon mal so eine Spezialrose. Ja, aber
war das nicht eine weiße Rose?
Ja, eine weiße Rose gab es auch mal. Aber die gelbe Rose, die gab es jetzt für Daniel. Daniel Nummer 1, Daniel Ösi will ich jetzt
Daniel
mal taufen.
Daniel aus Österreich, ja. Ösi Daniel.
Hat das verdient, die erste Rose?
Ja, also ich meine, er hat dir ja schon ganz gut gefallen. Der war auch ganz süß so.
Ja.
Genau, und der hat sich mit seiner Walzer-Einlage die erste Rose verdient.
Ja. Also ich meine, so viel hat man jetzt von dem auch nicht gesehen. Nee. Also man hat schon gemerkt, dass er sie zum Lachen bringt, aber das war so, hat sich so durchgezogen, dass eigentlich alles sie zum Lachen bringt in dieser ersten Folge. Also die hat ja wirklich über alles gelacht und das sollte sie sich vielleicht mal nur abgewöhnen, würde ich sagen, weil sonst halte ich es nicht durch. Weil das war schon extrem. Also die hat ja wirklich über jeden kleinen Pups gelacht.
Ja. Dann, also wer am meisten auffällt, finde ich, ist Emre aus München.
Ja.
So ein Paradies, also Paradiesvogel, sieht ein bisschen aus wie Michael Jackson, finde ich.
Ja, auf der Website wurde angekündigt als der Münchner Johnny Depp, so wird er genannt.
So ach ist sein so, Spitzname ja, doch, anscheinend. Aber ich fand auch irgendwie Michael Jackson. Ja, ich weiß nicht, also ich habe den in München noch nie gesehen. Ja, was sagst du zu dem? Hättest du dem eine Rose gegeben?
Nein, aber ich glaube auch, dass Melissa ihm keine gegeben hätte, wenn da nicht von RTL die Anweisung kam, dass du den bitte mal noch für 2, 3 Folgen drin lässt, weil das ist ein kurioser Typ. Der wird ja nicht im Entferntesten da in Gewinnerrichtung kommen.
Ja, ich denke auch nicht. Also
ich finde es in Ordnung, dass der jetzt noch drin ist.
Ja, ist halt unterhaltsam, aber der ist irgendwie so einfach auf allen Level drüber. Also irgendwie ist der einfach nur noch schräg. Aber gut.
Ansonsten hatten wir, wie gesagt, den Großen, der schon ein Kind hat. Das war ein Special Feature von ihm.
Ja, aber irgendwie fand den total unsympathisch.
Nee, ich nicht. Ich fand den nett.
Also der hat doch voll einen auch so cooler Typ gemacht, der nicht lacht und immer so böse guckt und Beschützer. Nee. Und
verwechselst du den gerade?
Nein, der mit so einem Bart.
Ja, der aber so der Riesenbart. Saß doch da verträumt an diesem Ufer und hat dann so gesagt, nee, also wenn die sagt, das mit dem Kind geht nicht klar, dann ist es sofort Ende.
Ja, das
ist dann
nicht sympathisch, natürlich, weil er halt sein Kind an erste Stelle stellt. Aber, ja, aber alles auch in den anderen
Szenen fand ich den das nicht irgendwie komisch.
Also ich fand den irgendwie ein bisschen so zu sehr auf Bad Boy-Image aus. Aber gut, kann sich ja noch ändern.
Wir hatten eine Geschichte auch dabei, die sich sehr spiegelt zum letzten Jahr, und zwar Leander, der sie schon kannte, beziehungsweise der schon ihren Ex-Freund kannte, und deswegen ist es jetzt erstmal schwierig. Damals war es ja dieser eine Typ, Sebastian Manzler, glaube ich, hieß er damals, der was mit Gerdas Freundin hatte und deswegen sofort rausgeschmissen wurde. Sie hat sich jetzt dafür entschieden, den noch drin zu behalten.
Sie meinte ja, dass sie gut befreundet sind, und er meinte ja, die kennen sich nur und sind Bekannte. Also ich würde es auch davon abhängig machen. Also der Leander meinte ja, er ist nur so entfernter Bekannter von dem Ex-Freund. Und die Melissa meinte ja, dass er der total gute Kumpel ist von ihm.
Er hat irgendwie gesagt, sie haben sich schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen oder
ja,
so.
Ja, und bei sowas, ja, ich weiß nicht. Das muss man halt immer von der Situation abhängig machen, würde ich sagen. Aber prinzipiell finde ich es eher nicht so toll.
Also du wärst jetzt an ihrer Stelle dabei, dass du ihn rausgeschmissen hättest.
Ja, aber ich glaube, also entweder sie hat ihn drin gelassen, weil sie ihn gut findet, oder sie hat ihn drin gelassen, eben auch, damit es noch spannend bleibt.
Aber optisch ist er dein Fall?
Also ich finde, dieses Jahr sind irgendwie die meisten, sind jetzt nicht so mein Fall optisch. Also ich weiß nicht, da haben mir viele gar nicht gefallen, und er ist noch so, ja, der sieht ja schon ganz gut aus, würde ich sagen.
Ja, dann hatten wir noch den Griechen dabei, der schon mal gleich gesagt hat, das ist hier mein Heimspiel eigentlich.
Ja. Ist aber sonst nicht so groß aufgefallen.
Janis, genau.
Dann den Schamanen.
Den Schamanen, den müssen wir noch ansprechen, weil das ist ja auch eine Geschichte vom Bachelor damals, die uns gefallen hat, dass die Hexe dabei war. Jetzt haben wir hier auch wieder so eine übernatürliche Storyline.
Irgendwie auch so ein bisschen strange, aber...
Aber sie mag's, ne? Sie hat gesagt, sie mag's, und das fand ich auch eine ganz sympathische Szene eigentlich. Also ich finde den bisher ganz in Ordnung noch dafür, dass er so ein bisschen Knall hat. Aber die saßen ja dann, und dann haben die da hinten so ein bisschen gelacht über die Nummer mit dem, also er hat ihr ja so ein Holz geschenkt, und dann hatten sie aber noch so ein Ding, was man so anzündet, oder? So ein
war das nicht das Holz?
Ja, war ein Holz,
okay. Irgendwas haben die angezündet.
Genau, und dann saßen die da, und dann haben die da hinten so gelacht, und sie hat aber gesagt, nee, also ich mag das eigentlich ganz gern. Also ich glaube auch, dass das noch länger was werden könnte, weil das ist ja auch eher so ein ruhiger, und sie scheint mir jetzt eher so die Ruhigen zu favorisieren. Wenn ich
ja, habe ich irgendwie auch das Gefühl.
Genau, wenn ich dann auch sehe, wen sie jetzt ausgeschmissen hat mit Adriano. Und da kommen wir gleich zur besten Szene. Also das war schon das Spannendste
das
an dieser
Beste
ersten Folge.
Am Ende.
Denn da wurde dann nur ein Typ rausgeschmissen, was ich sehr wenig fand.
Hat mich auch gewundert.
Weiß auch nicht, warum die das entschieden haben, aber okay. Nur einer musste gehen, und das natürlich dann aber nochmal extra
demütigen
wenn du der Erste bist, der gehen muss. Und ja, dann gab es die Situation, dass sie gesagt hat, magst du nochmal kurz nach vorne kommen, ich würde mich gerne noch von dir verabschieden.
Und er, meine, ich habe dir nichts mehr zu sagen.
Nee, sicher nicht oder so. Oder könnt ihr vergessen, oder wo lebt ihr denn? Ne, das hat er, glaub ich, gesagt.
Und dann
gab es so eine Verwirrung, wo er jetzt hingehen soll. Ja, weil,
dann hat er den Abgang hingelegt.
Er wollte, weil er war ja hinten auf dieser Stufe drauf. Mhm. Ne? Und dann ist er erst runtergegangen. Dann hat er aber überlegt, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Hat sie das jetzt überhaupt gecheckt, dass ich jetzt nicht komme? Dann ist er nochmal hoch auf die Stufe und hat nochmal gesagt, jetzt gehe ich. Und dann ist er nochmal runtergegangen und ist dann hinten den Weg hochgegangen und hat sich das Mikro runtergerissen.
Ja, hat es aber weggeschmissen, schon so richtig sassy runtergefeuert. Das fand ich natürlich wieder gut.
Aber richtig peinlicher Abgang.
Ja. Aber gut, dann ist ja besser, dass er raus ist. Aber irgendwie, ich hatte auch, also hast du das Gefühl, dass sie irgendwie so einen Typ hat? Also jetzt außer ruhig, aber sonst so optisch gesehen? Weil ich meine, da sind ja schon, also von der Optik her gibt es ja alles Mögliche.
Es gab noch diesen einen Typen mit diesen Löckchen. Oder
ja, dieser Latino.
Diese zwei
oder?
Mit diesen Löckchen gab es auch.
Der erste, der ausgestiegen ist, der aus Gran Canaria oder so kommt.
Ja. Aber ich glaube auch, dass das so ihr Typ ist, wenn man auch sieht, was sie damals hatte bei Love Island mit Danilo, der ja auch diese Löckchen hatte und so eher so ein jünger aussehender Typ ist. Also sie scheint mir jetzt nicht so diejenige zu sein, die jetzt so auf Altersunterschied so abfährt. Also ich glaube schon, dass das auch ein Problem sein könnte. Auch mit der Größe, glaube ich, wird es irgendwann weird werden, spätestens wenn die halt Einzeldates haben. Ja, wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, so Finale, also der Daniel Ösi wird eine interessante Figur wahrscheinlich noch bleiben.
Also ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall dieser Latino vom Anfang, über den wir gerade gesprochen haben, den könnte ich mir vorstellen. Der Uzi weiß ich nicht.
Doch, ich glaube schon. Den logge ich jetzt
die
mal.
Die beiden?
Ja, also ich glaube schon, dass der weit kommt auf jeden Fall. Es gab auch noch den Moritz, den Unternehmensberater, der extra seinen Job gekündigt hat.
Oh Gott, da dachte ich mir auch, der spinnt doch.
Ich glaube aber, dass der ganz weit kommen kann auch, weil das ist auch so ein relativ normaler Typ jetzt außerhalb dessen, dass er da irgendwie total
durchgeknallt ist. Wie kann man denn seinen Job kündigen?
Aber okay.
Für Bachelorette schnell vor der während der ersten Folge rausgefallen. Aber andererseits,
das wäre geil gewesen.
Ja, aber andererseits dachte ich mir dann auch, vielleicht hat er es genau deswegen gesagt, um so einen auf Mitleid zu machen, von
ja,
wegen, sie
natürlich.
Schmeißt ihn nicht zu früh raus, weil er
auf
hat ja seinen Job gekündigt.
Und hätte er auch wirklich später sagen können.
Hätte ich aus Prinzip gemacht.
Ja. Es ging zwar kurz um seinen Job oder so, aber auch nicht so direkt. Er hat es schon ein bisschen ins Spiel gebracht.
Ja,
ich glaube schon, dass es auf jeden
gefragt,
Fall Taktik
war.
Sie
hat ihn gefragt, was er arbeitet, glaube ich. Und er hat gesagt, ja, eigentlich Unternehmensberater.
Ja, gut.
Aber ich habe es jetzt gekündigt, extra für dich, weil ich bin der Beste.
Ja, es war schon Taktik, ne? Aber es ist auch schlau auf eine Art. Ne? Also, ja.
Ja.
Dieser Daniel, von dem wir gerade gesprochen haben, von dem Großen, der ist natürlich auch Content Creator. Und ich glaube, ja, der ist auch Content Creator. Der ist ja auch irgendwie DJ und so, den kennt man auch so ein bisschen anscheinend.
Mhm.
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber ich glaube auch, dass der noch weit kommen könnte, außer das wird irgendwann so ein großes Thema mit der Größe.
Nee, ich glaube nicht, dass das Thema wird, weil ich glaube, das wird dann immer so diese Schiene von wegen Beschützer und und ich glaube, die findet das gut.
Ja, kann
und
auch sein.
Ich glaube auch, dass er optisch, weil er halt so dunkel ist, glaube ich schon, dass er so ihr Typ ist.
Mhm.
Aber stell dir mal vor, er und Özi Daniel werden im Finale stehen bei diesen optischen. der ist ja auch doppelt so groß wie der andere Daniel.
Ja, den Typ kann man da nicht so festmachen dann, wenn
nee,
die
nee, aber ich glaube tatsächlich irgendwie dieser Spanier.
Ja, okay. Gut, dann loggen wir mal die ein und schauen, wie es da weitergeht. Wir begleiten das Format natürlich weiterhin, aber ich glaube jetzt erstmal, dass die nächsten Wochen.
Nein, nächste
da
Woche
was passieren
fällt
muss.
Doch einer hin, hat man doch gesehen.
Ja, irgendwann gibt es so einen Kollaps, hat man gesehen.
Ja,
ne? Da
ich
irgendwas
dachte, der
passiert
hat
da.
Mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen.
Ja,
oder
einer haut mit der Knüppel drauf.
Du hast meinen Mann umgebracht.
Ja, vielleicht schaut Michael vom Sommerhaus nochmal vorbei. Und
Diana.
Haut einen Knüppel drauf.
Und Annemarie schreit im Hintergrund, oh Gott.
Ja, wir kommen gleich noch zum Sommerhaus. Ja. Noch kurz die anderen Dating-Formate, die jetzt losgegangen sind. Prince Charming, hast du die erste Staffel auch nicht verfolgt wahrscheinlich. Ich habe ganz am Anfang mal reingeschaut, habe aber nicht weitergeschaut. Ja, man muss halt den direkten Kontrast jetzt mal sehen. Also wenn man sich das hintereinander anschaut, Bachelorette und dann Prince Charming, dann ist es schon extrem, wie viel lockerer das immer bei Prince Charming alles ist. Also da ist es ja auch ein bisschen anders, was ich auch gar nicht ganz cool finde, dass halt die Männer zuerst alle ins Haus kommen und die sind dann alle mal zusammen und warten dann halt gemeinsam, bis irgendwann der Prince Charming dann als letztes noch kommt. Und die führen sich halt dann immer so gegenseitig durchs Haus und das hat auch zu relativ lustigen Szenen geführt, als dann ja nach unten da in diesen Keller, weil die schlafen irgendwie im Keller, was ich auch nicht verstehe, aber die schlafen alle im Keller.
Okay.
Und dann hieß es, ich zeig dir mal den Lutschkeller. dann hat der andere gesagt, ja, hier finden dann immer die Gangbangs statt. Das sind so die Kommentare, die schon nach wenigen Minuten schon bei der Begrüßung immer fallen. Also man merkt, da geht es immer relativ flirty anders. und relativ offen wird da umgegangen mit dem Thema Sexualität. Aber das ist schon ein großer Unterschied, weil Sex ist ja dann erst ein Thema später, viel später bei der Bachelorette, wenn überhaupt. Ist ja so ein Tabuthema fast schon oder was halt dann sehr intim ist.
Ja.
Es wird auch drüber geschwiegen dann halt auch, wenn wir uns überlegen mit Eva und so, mit dem Bachelor damals, mit André. Das kommt ja dann erst danach raus.
Das kommt jetzt dafür raus und zwar immer öfters.
Ja.
Ich hatte das jetzt irgendwie auch erwartet. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das zu klischeehaft ist, Denken, aber naja, okay.
Aber es bricht schon auch mit Klischees. Also da sind wirklich alle Typen an schwulen Männern dabei, die man haben kann. Also dem, den man es jetzt überhaupt nicht, also nicht, dass man es ansehen würde, aber manchmal kann man es ja tatsächlich ansehen, weil die halt nun mal sehr offen damit umgehen, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber andere, die sind ganz unscheinbar und von demjenigen, der irgendwie als Drag so eine Persona hat, bis hin zu dem, der noch nie einen Freund hatte, ist da alles dabei und es ist interessant auf die Art.
So, ich frage mich, wie das gecastet wird, weil eigentlich ist es doch auch bei schwulen Männern ist es ja eigentlich auch so, dass die dann irgendwie so einen Typ haben, meistens, was heißt einen Typ, aber so entweder ihnen gefallen hat, eher so die unauffälligeren, sage ich mal, oder halt so die richtig auffälligen Paradiesvögel.
Ja, aber der Prince Charming ist ja deswegen, glaube ich, immer so ein Mittelding. Also der ist ja, also bisher, es gab es ja erst zweimal, aber die sind schon beide miteinander vergleichbar. Das sind also Geschäftsmänner, die
aber was ist, wenn jetzt denen, sage ich mal, nur Paradiesvögel gefallen und dann sind ja da trotzdem andere eingeladen, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber ich glaube,
müssten da,
dass
also
die das
wie
schon
können
wissen.
Die,
also,
wie können die das so, diese Bandbreite so gewährleisten?
Ja.
Aber gut, vielleicht schaue ich mal rein, dann
Es ist ja das Interessante, dass halt auch natürlich unter den Kandidaten sich immer welche dann natürlich anfreunden und anflirten und so weiter. Ja, hätte ich jetzt
irgendwie auch gedacht.
Ja klar, das ist auf jeden Fall so. Gab es letztes Jahr auch Geschichten und gibt es dieses Jahr auch, hat man schon in der Vorschau gesehen. Also das ist halt immer noch eine zusätzliche Ebene drin.
Das ist ja dann eigentlich viel spannender als Bachelor oder Bachelorette. Da passiert ja nicht so viel.
Da passiert bisher noch nicht so viel unter den Kandidatinnen und Kandidaten bei Bachelor und bei der Bachelorette. Vielleicht ja dieses Mal bei der Bachelorette. Vielleicht ist da auch so eine kleine schwule oder B-Story drin.
Ich weiß nicht.
Ich hätte nichts dagegen. Ja, dann kurz noch zu Temptation Island VIP, weil das ist mit das meist erwartete Format hier in diesem Podcast.
Von dir, aber nur wegen Julia Siegel.
Von mir, aber nee, da gibt es schon noch andere, die das auch sich darauf freuen.
Ja, aber nicht auf Julia Siegel.
Nee, auf Julia Siegel bin wahrscheinlich tatsächlich in Deutschland ich der Einzige, der sich darauf freut. Aber die ersten beiden Folgen sind schon online bei TV Now und deswegen nur ganz kurz. Bisher passiert so ein bisschen das, was ich erwartet hatte, dass vor allem das Paar Calvin und Roxy, dass die so im Zentrum stehen, weil ich meine, wer sich halt von Temptation Island kennt und jetzt da einzieht, das ist natürlich ein Paar, was sofort von der Herde an Frauen und Männern wahrgenommen wird als die Schwachstelle. Also das ist ja wirklich so wie bei Raubtieren und so einer Herde Antilopen, dass man sieht, okay, bei denen, die sind erst seit einem Monat zusammen, als die da einziehen.
Echt? Was?
Seit einem Monat ist dann die Temptation Island Staffel abgedreht gewesen, da sind die zusammen und machen jetzt damit und stellen ihre Liebe gleich mal zum Beginn auf die Probe, wie das dann immer formuliert wird. Ja, weil man gleich mal überprüfen will, ist der mir wirklich treu? Das ist ja immer das Argument, mit dem wir alle einziehen. Mhm. Dass man die Liebe überprüfen will und die Treue, wie treu ist der und so weiter, ist, hat das eine Zukunft.
So wie TAF-Treuertest.
Sowas in der Art, genau. Das ist natürlich bei denen eine totale Schwachstelle. Also sowohl Calvin als auch Roxy, wobei man sagen muss, Roxy bemüht sich zumindest noch, aber Calvin sagt am Anfang noch, ich will unbedingt treu bleiben, ich will es ihr beweisen, dass ich treu bin. Und dann erster Abend, erste Nacht, er schläft mit 4 Frauen in einem Bett.
Oh Gott.
Und das ist einfach perfekt. Die anderen reißen sich noch einigermaßen zusammen, also Willi Herren ist dann dabei, in einem Dating-Format, super ungewohnt.
Mit welcher Frau?
Mit Jasmin Herren, mit der er damals auch im Sommerhaus war.
Ich dachte, die haben sich schon wieder getrennt.
Die waren auch
haben
getrennt sie auch und sind jetzt wieder zusammen. Und da haben sie, finde ich, was Schlaues gemacht. Und zwar, sie haben eine ihm bekannte Frau da als Verführerin reingetan. Und zwar eine Mallorca-Sängerin, eine junge Mallorca-Sängerin, die er schon flüchtig von irgendwelchen Auftritten kannte. Und er hat sich halt sogar für die entschieden, weil die stehen ja dann immer da, stehen die 4 Männer und müssen sich dann aus diesen 12, glaube ich, Frauen dann für eine entscheiden, mit der sie gleich aufs erste Date dann gehen, vor den Frauen, wo die Frauen auch noch dabei sitzen. Und das hat mich sehr gewundert, dass er dann sogar die nimmt, die er sogar kennt. Also das ist doch super gefährlich, dann auch vor Jasmin das vor allem zu sagen.
Ja, oder er ist es so angegangen, weil er die kennt, aber weiß, dass es irgendwie nur so
auf freundschaftlicher
Basis ist und dann hat er halt die genommen, aber keine Ahnung.
Aber ist ja klar, dass sie unbedingt was will, also deswegen ist sie dabei. Also und so verhält sie sich auch. Die waren dann auch bei diesem Date und da hat sie schon gesagt, ja, kannst du mir mal den Hintern eincremen? Das war dann gleich der erste Anmachspruch von ihr. Aber er hat gesagt, nee, das mach ich nicht. Hat sich da auch dran gehalten, aber ist natürlich schon flirty unterwegs und es ist ungewohnt, ihn in dieser Rolle zu sehen. Aber Julia und Ludwig, das ist ja mein favorisiertes Paar jetzt hier.
Wer sonst?
Ja, auch die müssen dann natürlich auswählen, wer ist jetzt so auf wen erstmal fixiert bei den Männern und Frauen. Und Julia ist noch relativ, also die ist schon so, wie man sie kennt, dass sie da sehr den Ton angibt da in dem Haus und hat auch gleich mal die ersten angepflaumt, als ihnen nicht die Koffer hinterhergetragen wurden, den Frauen. Da hat sie gleich mal eine Ansage gemacht. Aber Ludwig, also der lässt sich da schon so von allen Seiten erstmal bezirzen. Der ist schon ganz vorne dabei, dass er sich erstmal alles anschaut. Dass
er sich das traut, wenn er Julia als Frau hat. Die scheint ihn doch bestimmt auch die ganze
Zeit
zusammen.
Und es gab eine richtig geile Szene schon in der Vorschau. Also Julia heult die ganze Zeit in der Vorschau. Also irgendwas passiert da noch. Da passiert richtig was noch mit Julia. Und es gab eine Szene, wo sie dann so geflüstert hat. Sie ist so ganz nah zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du mir das antust oder so. Sowas in der Art. Also da passiert richtig was, glaube ich, noch. Also es wird schon noch extrem. Und ich glaube, das einzige Paar, was wirklich komplett raus ist aus dieser ganzen Verlosung, ist Steffi und Julian. Die scheinen bisher auf jeden Fall überhaupt nicht so die Angst zu haben, auch beim Gegenüber, dass die untreu werden. Die haben nur die Angst, dass halt die Männer und Frauen halt total das übertreiben. Und man hat auch bei Julian schon in der Vorschau gesehen, der wird noch richtig, also aus sich rausgehen und heulen, weil er halt sagt irgendwie, was ist denn mit dieser Sendung? Ich will raus aus dieser Sendung und so. Also der hat schon auch sich richtig beschwert darüber. Aber es wird noch interessant werden bei Temptation Island VIP, das auf jeden Fall.
Sollte ich vielleicht auch mal reinschauen.
Aber Love Island wollte ich noch kurz ansprechen, denn da gab es die Meldung, weil es ja auch in diesen Dating-Kontext reinpasst, dass es im nächsten Jahr 2 Staffeln gibt. Nicht nur eine, sondern 2 Staffeln. Wie es ja die Briten auch machen, weil die letzte Staffel war ja noch mal erfolgreicher als die eh schon sehr erfolgreiche im letzten Jahr. Es gibt eine im Frühjahr, eine im Herbst und vielleicht ja dann auch zum ersten Mal mit deiner Beteiligung. Ja. Du hast ja eh schon dieses Jahr gesagt, dass du unbedingt mal reinschauen wolltest, aber
ja, mir ist es irgendwie nach mir ist erst so nach 2 Wochen, als dann irgendwie gefühlt jeder über Love Island gesprochen hat, dachte ich mir so, oh, eigentlich sollte ich es auch schauen, aber dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock, 14 Folgen nachzuholen oder 12. Ja, und dann habe ich es gelassen.
Ja.
Aber beim nächsten Mal bin ich dann hoffentlich dabei. Hoffentlich wird es dann auch wieder so gut.
Sie suchen jetzt aktuell nach einem Drehort, wo man dann im März, April mit relativ angenehmen Temperaturen drehen kann. Und ja, das wird jetzt dann also in Angriff genommen. Aber ich freue mich drauf. Wie gesagt, das wird interessant bestimmt. Und eine neue Staffel Kampf der Reality Stars kommt übrigens auch, hat der RTL2-Chef auch gleich verkündet. Das geht auch weiter. War ja auch erfolgreich, wie zu erwarten war. Jawohl, dann kommen wir, weil wir beim Kampf der Reality Stars waren, zu einem weiteren Kampf der Reality Stars zum Sommerhaus. Kurz in dieser Woche ist es nicht so viel passiert jetzt, natürlich nach dem Auszug von André und Jenny ist da so eine Art Machtvakuum entstanden, oder? Und ich glaube, diejenigen, die es am meisten ausnutzen wollen oder da reinstoßen wollen in dieses Vakuum, sind Lisha und Lou.
Ja, Lisha und Lou versuchen da jetzt irgendwie so ein bisschen in diese Schiene reinzukommen, dass sie halt da so die Fäden ziehen im Sommerhaus. Wobei ich sagen muss, ich finde, Lou stellt sich da noch besser an. Also irgendwie Lisha finde ich total kacke. Also ja, ich mochte die am Anfang voll und die waren meine Favoriten und ich bin so sauer erstens mal, dass ich sie jetzt gar nicht mehr mag. Und zweitens hätte ich auch nicht gedacht, dass Lou derjenige ist, der sich da besser anstellt, weil der ist ja immer so ein bisschen treu doof, finde ich. Aber sie kann halt einfach überhaupt nicht mit ihren Emotionen und so umgehen. Und er ist ja, wenn dann noch derjenige, der so nach vorne gute Miene macht und dann halt hintenrum versucht, die Leute so ein bisschen zu lenken und zu leiten. Aber sie saß ja jetzt die letzte Folge nur noch angepisst im Gartenstuhl da irgendwo und hat sich gesonnt. Und ja, deswegen hat es auch nicht wirklich geklappt so mit der...
Man könnte aber auch argumentieren, dass halt Lou relativ hinterhältig ist.
Jetzt sind zumindest, die das nicht beide?
Ja, natürlich sind es beide, natürlich. Und auch die Nummer von Lisha, dass sie jetzt mit ihrer genialen Taktik versucht, allen wahrzumachen, dass sie ja nett zu denen ist, aber hintenrum dann Eva irgendwann nominieren will. Das ist ja die große Taktik, aber ich finde, Lou macht es halt so ein bisschen gemeiner. Also der spricht dann so mit Chris und so und versucht sich da so anzufreunden. Ich glaube auch, dass tief in ihm drin auch der Wille besteht, einigermaßen noch mit ihm zurechtzukommen, weil das sind ja eigentlich ähnliche Typen so, Chris und Lou.
Beide haben irgendwie nichts zu melden.
Ja, also wie gesagt, sind beide recht ähnlich, finde ich, aber er ist halt noch abhängiger von Lisha und muss halt dann trotzdem immer noch Bericht erstatten und versucht dann trotzdem noch immer diese Taktik weiterzufahren und herauszubekommen aus den anderen Paaren, was die jetzt machen und so weiter. Aber was ja vielleicht taktisch gar nicht so beabsichtigt war, aber eigentlich war es ja taktisch richtig gut, was Lisha und Lou so unabsichtlich mehr oder weniger gemacht haben, indem sie ja die Pharos bearbeitet haben. Ne, da ist ja Lisha dann zu hier Frau Pharo gegangen.
Wie heißt die? Warum heißen Michaela?
Michaela.
Warum heißen die überhaupt Pharos?
Ja, das ist ja der Bandname von denen. Das sind ja 2 Sänger, ne?
Ach so,
das ist ihr Schlager-Duo-Name, die Pharos. So, und dann ist sie zu der hingegangen und hat ja gesagt, ja, übrigens bei diesem einem Spiel, da hat mir die Annemarie nicht so gut gefallen, weil sie hat nicht nach ein paar Sekunden geantwortet, wie man denn nochmal Eier trennt. Oder was war die Frage, wie man Eischnee schlägt, ne? Ja. Ob man da jetzt das Eigelb nimmt und das Eiweiß.
Also erstmal dieses Spiel war schon wieder der Hit wegen den Kostümen und wegen diesem Karussell da, auf dem sie stand. Das war schon wieder so gut. Das konnte schon wieder mein Lieblingsspiel werden nach dem
nach dem Knüppelspiel.
Ja, das war eigentlich auch so
Weinspiel.
Gut. Das war auch gut, ja.
Ja, aber dann gab es da so einen Bruch in dieser Beziehung zwischen Annemarie und Lisha.
Oh, schade.
Und sie war sauer auf Annemarie, hat aber dann trotzdem sie nicht nominiert. Und hat es eben, das Rauskicken, dann den Bolzes überlassen, also den Pharos. Was ja auch super gemein ist, weil die Pharos jetzt so dastehen, als hätten sie sie rausgekickt, was sie ja haben mit ihrer Stimme.
Ja.
Aber eigentlich wollte sie Lisha ja auch so ein bisschen unter der Hand rausmogeln. So. Hat sie auch geschafft. So.
Aber ich war mir nicht sicher, ob die, also hat Lisha gewusst, dass die Pharos Annemarie nominieren?
Naja, sie hat ja dafür gesorgt, dass sie nominieren. Ich glaube, sie hat dann schon noch überlegt, also die beiden, die Pharos.
Aber glaubst du, sie wollte sie im Endeffekt wirklich raushaben?
Ich denke, ihr wäre beides recht gewesen, ehrlich gesagt. Also ich glaube,
Also mir ist es sowieso recht.
Mir ist es auch recht. Also damit schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Weil wir haben ja damals gesagt, als wir zum ersten Mal über das Sommerhaus gesprochen haben, dass ja Tim dir schon sehr negativ aufgefallen ist. Und das hat sich jetzt mit der Zeit natürlich immer noch jede Woche verstärkt. Auch bei allen, glaube ich.
Ja, also bei dem jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, wollte ich einfach nur loskotzen. Ich weiß nicht, ich finde den so furchtbar.
Der ist echt furchtbar.
Und sie auch.
Ja, und das also war
und zusammen sind sie sowieso aber die
jetzt Kombi. Dieser Abgang, das war ein Abgang für die Ewigkeit, finde ich. Das war so schön, wie sie erstens rausgewählt wurden. Ja, und dann aber noch...
Das Showgirl wurde rausgewählt.
Und dann ging es erstmal zurück. Tim hat sich erstmal so zurückgezogen, ist dann so zu diesem Hochbett gegangen. Und dann haben sie so zusammengesprochen. Was ist jetzt los? Wie konnte das passieren? Aber
sie sind einfach zu gut.
Ja, genau. Annemarie, ich würde gerne einmal in einem Format teilnehmen, wenn ich nicht rausgewählt würde, weil ich zu gut bin. Und dann hat sie auch noch gesagt, den geilen Satz, wir sind Kult, der fiel auch noch.
Ja. Oh Gott.
Und dann also
Kult-Scheiße vielleicht.
Ja, und dann wurde noch in die O-Ton-Situation geschnitten, wo sie dann wieder anfängt zu singen. Mhm. Und das ist dann wieder eine Nummer, wo man auch sagt, okay, endlich ist es zu Ende. Aber Tim muss halt für immer mit dem weiterleben. Aber sie muss auch immer mit Tim weiterleben. Ja, von daher kann man es beiden
glaube ich, verdient.
Ich glaube auch. Das ist der passende Spruch dazu, ja.
Der Streit zwischen Caro und Andreas hat sich...
Ja, der hat sich sehr schnell wieder erledigt, fand ich.
Ich habe es auch nicht verstanden, dann irgendwie, dass der da jetzt so ein Terz gemacht hat deswegen und sich trennen wollte und was weiß ich. Also.
Ja, es ging ja dann sofort in dieses Spiel wieder mit dem Autofahren, was ja auch geil war.
Das Spiel war auch gut.
Und dann ging es wieder sofort. Also da waren sie sofort wieder eine Einheit und dann war es eigentlich wieder gut. Also was sich liebt, das Schaltet neckt sich.
Ja. Da fand ich auch schon wieder, also Lisha war ja schon wieder so kacke da im Spiel. Also naja.
Ja, zwischendrin merkt man natürlich auch immer, dass es natürlich eine Show ist von ihr und dass auch er in dieser Rolle eine Show ist, aber in diesem Spiel hat man wieder gemerkt, es gibt Punkte, wo es ihm zu viel wird. Also wo er dann sagt...
Aber die ist so, das ist keine Show.
Ja, nein, aber... Ja,
aber auf,
also ja, auf früher, YouTube ist sie auch so.
Ja, die schreit ihn immer
aber
an.
Das, wie gesagt, ich glaube, das ist schon ihre Rolle auf eine Art. Natürlich ist sie zum Teil auch so, sie ist ja von der Straße, sagt sie auch immer, aber... Natürlich wissen die, dass sie dadurch unterhaltsam sind und dass sie genau das haben wollen.
Aber ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, in keinem von den Videos von denen, dass es ihm zu viel geworden ist. Normalerweise ist er immer so super geduldig und immer so, ach, Lee schon. Und sie mault ihn ja immer so an wieder. Also sie schreit ihn immer an oder macht ihn runter. Aber jetzt diesmal war es sogar ihm dann zu viel.
Das ja, aber da hat man es richtig gemerkt im Auto, oder? Wo er dann gesagt hat, ja, aber du merkst ja, ich sehe was und du siehst nichts und du willst jetzt mir sagen, dass ich jetzt leise sein soll und du packst blind das Auto jetzt ein oder was. Wie soll das jetzt funktionieren?
Boah, ich bin ja so bescheuert.
Also das war doch so dumm, diese Aktion, wie sie dann ernsthaft versucht hat, blind, ohne seine Anweisung, das Auto einzuparken, nur weil er jetzt irgendwie ein paar Mal komische Anweisungen gegeben hat. Also wie gesagt, da merkt man halt, irgendwo ist es auch eine Show und irgendwo ist es aber auch nicht ganz ernst gemeint, aber sie übertreibt es halt total.
Total.
Also, das ist halt eh so.
Mal schauen, was in der nächsten Woche passiert.
Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Highlight-Format, was jetzt am Dienstag auf uns wartet. Ein Format, wo du auch mir versprochen hast, dass du auf jeden Fall mal reinschaust und von Anfang an dabei bist. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass man dann drin bleibt. Also wenn man die erste Folge schaut, dann will man natürlich auch weiterschauen und so ist ja das Format auch konzipiert. Und zwar handelt es sich um die Show The Masked Singer. Ja, am Dienstag geht's los mit der dritten Staffel bei Pro7 und wir wollen nochmal kurz jetzt nach vorne schauen. Also bisher sind ja bekannt an Kostümen. Die Biene, das Nilpferd, der Alien, der Frosch und das Skelett. Und jetzt nehmen wir am Donnerstag auf und jetzt hat Pro7 verkündet, immer jeden Tag um 20.14 Uhr ein weiteres Kostüm bekannt zu geben. Und jetzt haben wir aber nochmal kurz vor der Aufnahme in die Pro7-App geschaut und haben gesehen, da gab's so einen Post, der anscheinend noch nicht online gehen sollte, der aber schon zu sehen war. Und man hat so ein paar weitere Kostüme schon gesehen. Also was hatten wir dabei? Das Alpaka.
Ja, eine Katze.
Eine Katze.
Ein Hummer.
Der Hummer, genau.
Was, ein Hummer, ja.
Und ich glaube, mehr hat man nicht gesehen. Mm-mm. Oder noch so ein Tier, was wir nicht zuordnen konnten. Ne? Genau. So eine Art Erdmännchen oder sowas.
Aber es könnte auch sein, dass es ein hässliches Alpaka war.
Könnte auch sein.
Weiß man nicht.
Aber was sagst du erstmal zu den Kostümen? So, ich meine, du hast jetzt die Shows nicht so gut verfolgt in der Vergangenheit. Kostümdesign und so macht sich an.
Ja, ist doch. Also ich finde es besser als dieses RTL-Format, was jetzt vor kurzem lief. Also wie ist es noch Show?
Big Performance,
ja. Nee, also ich schaue es mir auf jeden Fall mal an und ich finde eigentlich die Kostüme sehen ganz cool aus, weil da erkennt man wirklich nicht drunter, wer es ist.
Ja.
Also da sieht man ja kein Gesicht und keine Körperform.
Ja, man kann immer so ein bisschen.
Vielleicht ein bisschen erahnen.
Von der Größe natürlich ist immer ein gutes Kriterium, erahnen, wer da drunter steckt, aber man weiß immer nicht so ganz, wie man jetzt diese Kostüme deuten kann, beziehungsweise haben die was mit dem Menschen drunter zu tun, die Kostüme, weil zum Beispiel das Nilpferd trägt da so ein Tütü, also warum trägt das ein Tütü, hat die Person irgendwas mit Tanzen am Hut oder was auch immer, das weiß man immer nicht so ganz, wie man das deuten kann, es kann total zufällig sein, es kann aber auch irgendwie einen versteckten Hintergrund haben, das hat immer so variiert in der Vergangenheit. Aber ja, was erwarten wir jetzt von der Show, weil ich meine, die findet auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich statt und in einer Zeit, wo Konzerte nicht möglich sind. Von daher könnte man vielleicht sogar erwarten, dass die Menge an Musikern vielleicht zunimmt, weil die halt Zeit haben einfach. Ja. Sowas Ähnliches beobachtet man jetzt auch aktuell in der Staffel in Amerika. Da hat die Gesangsqualität jetzt in der aktuellen Staffel aber mal sowas von zugenommen.
Weiß also, man da schon, wer da unter den Kostümen
ist? Ja, also es gab bisher 4 Shows und 4 wurden demaskiert. Ich habe 2 bisher, glaube ich, überhaupt nicht gekannt. Mhm. Einmal war ja drunter Mickey Rourke, der sich halt in so einer total geskripteten Szene das Ding runtergerissen hat. Also was halt, die amerikanische Show ist ja total peinlich so. Die ist ja noch koreanischer als das Original. Mhm. Also noch asiatischer von ihrer Machart, weil da gab es zum Beispiel auch jetzt immer so, ja, so spezielle Clues, die dann nochmal so per Drohne reingeflogen werden. Oder dann kommt der Childhood-Clue, da kommt irgendwas aus der Vergangenheit des Stars. Also so ganz merkwürdige Sachen. Sowas gibt es ja zum Glück alles in der deutschen Version nicht. Und das habe ich auch schon 1000-mal gesagt, dass die deutsche Version ja wesentlich besser ist als die amerikanische, was ja eh ein wahnsinniges Auszeichnungskriterium ist für die deutsche Version. Aber ja, MusikerInnen könnte man sagen, eventuell können wir damit rechnen, dass vielleicht mehr drin sind. Mhm. Und was ich mir auch vorgenommen habe jetzt für die Staffel, weil nächste Woche machen wir unsere große Tippshow wieder. Da werden wir schon mal wieder alle demaskieren. Toi, 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 weil letzte Staffel haben wir das überhaupt nicht geschafft.
Ja, da kann ich mich erinnern, das war nicht so gut.
Da haben wir nur einen hingekriegt. Aber ich will mich wieder stärker konzentrieren auf die Stimme. Okay. Und das klingt jetzt natürlich banaler, als es ist, aber letztes Mal bin ich dann sehr abgedriftet in diese Clue-Packages. Ja. Und da habe ich mir vorgenommen, jetzt wieder stärker auf die Stimme einfach zu achten. Weil das ist immer das beste Kriterium einfach. Weil wir haben ja letztes Jahr auch gemerkt, diese Clues sind halt teilweise so bewusst verwirrend, dass sie dich total auf einen anderen Prominenten hindeuten. Mhm. Aber dass er total unrealistisch ist. Wir hatten beim Roboter immer diese Clues in Richtung Helene Fischer, was ja totaler Quatsch ist. Auch beim Faultier Richtung Stefan Raab. Einfach nur, damit man diese Namen so ein bisschen in der Verlosung hat, damit über die geredet wird. Mhm. Und am Ende ist dann irgendwie Rebecca Emanuel und Franzi Knuppel drin. Ja. Also das war schon sehr enttäuschend. Und ich hoffe, dass man das so ein bisschen nicht mehr hat in der neuen Staffel. Aber ich glaube, das ist unweigerlich so, dass man da irgendwie immer auf diese großen Namen hin will.
Ich glaube auch.
Und dann sind so ein bisschen kleinere drin, aber das ist ja auch normal. Aber
bisschen kleiner Rebecca Emanuel,
ich weiß ja nicht, wer das ist. Also ich hoffe zumindest mal, dass wir in dieser Staffel alle kennen. Das wäre ja so eine andere Hoffnung, wie ich noch habe. Das ist echt doof irgendwie. Ja, ich meine, naja, wir sind ja auch nicht immer so das Zielpublikum. Das muss man auch mal sagen, die Show ist natürlich so eine Familienshow und da ist auch die Mama dabei, die auch oft mal dann nochmal die ARD-Shows schaut und da ist halt die Rebecca Emanuel schon bekannt. Mhm. Also man darf ja auch immer nicht nur von uns ausgehen, ob wir jetzt die Leute kennen. Ich meine jetzt, so ein 50-Jähriger kennt auch nicht hier Mike Singer zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Von daher muss man da immer so ein bisschen objektiver sein. Aber ich würde schon sagen, Rebecca Emanuel ist trotzdem noch ein unterer Promi-Status. Ja. Aber okay. Naja, aber wir freuen uns darauf. Bülent Ceylan und Sonja Zietlow sitzen im Ratepanel. Und jetzt wird natürlich schon drüber diskutiert. Ist jetzt Ruth Moschner unter den Masken? Kann ja auch sein, dass sie sich jetzt nicht rausnehmen will aus dieser Staffel und trotzdem irgendwie dabei sein will. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach mal zumindest für ein halbes Jahr ohne Ruth Moschner. Aber ja, wie gesagt, du freust dich auch.
Ja, ja, doch.
Und wenn du irgendwelche Tipps für mich hast, dann schreib's mir und dann werde ich das einarbeiten in der nächstwöchigen Show, wenn man das so sagen kann. Dann raten Selma und ich wieder, was ja auch mittlerweile eine Tradition ist.
Ja.
Zum dritten Mal raten wir, wer unter den Masken steckt.
Ich schicke euch meine Hinweise.
Sehr schön. Apropos ProSieben, es gibt eine neue Show für Joko Winterscheid. Das wurde in dieser Woche bekannt. Und zwar lautet der Arbeitstitel, ist noch nicht der fertige, aber kann gut sein, dass es der wird. Stiehl mir nicht die Show, heißt die. Und es wird kurz gesagt darum gehen, es ist eine Quizshow. Es gibt 3 prominente Kandidaten plus einen Normalo, der über eine Wildcard in die Sendung kommt. Und in diesem Quiz geht es darum, den Job von Joko Winterscheid zu bekommen, zu gewinnen. Also, wenn man diese Show gewinnt, dann wird man in der nächsten Show die Show moderieren. Mhm. Und das ist halt interessant, weil zum Beispiel auch der Normalo gewinnen könnte.
Ja.
Und könnte dann eben so sein.
Und dann redet Joko wieder mit, oder
wie? Dann ist genau, dann wird Joko zum Kandidaten und kann sich die Show wieder zurückgewinnen im Quiz. Und ja, das wird eben natürlich dann hoffentlich auch ein bisschen abwechslungsreich von den Quiznummern, also von den Fragen, also was da auch immer gefragt wird. Ich hoffe, das wird dann nicht so langweilig, aber das traue ich denen schon zu, dass sie da was Ordentliches machen.
Klingt aber eigentlich ganz cool.
Klingt ganz cool und es erinnert natürlich so ein bisschen an Joko und Klaas gegen ProSieben von der Machart, dass man einen Gewinn hat, der den Vorteil hat, dass man wieder einschalten will. Also ja, das ist ja bei Joko und Klaas gegen ProSieben so mit den 15 Minuten. Und ich glaube auch, dass das so ein Trend ist, den wir ja feststellen im Fernsehen, dass ja man schon immer natürlich versucht, auch mit Preisen oder mit anderen Sachen dafür zu sorgen, dass die Leute wieder einschalten. Also The Masked Singer ist ja nichts anderes, dass man da Woche für Woche nicht eben verrät, wer da drunter steckt, sondern nur eine Person immer demaskiert. Das ist ja genau das gleiche Schema eigentlich. Genau, aber womöglich, und die Möglichkeit besteht ja, moderiert Joko dann nur einmal in seinem Leben diese eine Show. Weil es könnte ja theoretisch passieren, dass er sie verliert und dann nie wieder gewinnt. Je nachdem,
wer er sich anstellt.
Genau, aber die GewinnerInnen der Show dürfen dann eben jeweils auch die Show nach ihren eigenen Wünschen so ein bisschen umgestalten. Also ist ja auch klar, dass das dann nicht immer so genau gleich sein wird, aber stelle ich mir auch ganz cool vor.
Ja, das klingt gut. Da schaue ich auf jeden Fall auch mal rein.
Genau, eine neue Show für Joko dann. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr noch geplant ist.
Der Titel passt ja eigentlich auch ganz gut, oder?
Ja, stimmt mir nicht, die Show passt. So, dann gibt es noch eine Show, die wir auch mal schon erwähnt hatten, und zwar Pretty im Plüsch. Da gibt es eine Meldung dazu, und zwar die Show wird moderiert von Michelle Hunziker. Und die hat ja schon Musikshow-Erfahrung, nämlich bei Big Performance war sie auch im Ratepanel in dieser ganz schlechten
ist echt Kopie schlecht
von The Masked Singer.
Ja.
Jetzt aber hier nochmal mit den Puppen. Also sie moderiert hier vor Puppen. Das Konzept war ja, dass Prominente zusammen mit Puppen auftreten und ein Duett mit Puppen singen.
Mhm.
Und in der Jury saßen ja bisher Hans Siegel und Sarah Lombardi. Ein dritter Platz ist noch nicht bekannt. Aber die sind sehr überzeugt von dieser Show. Es wird hier damit geworben, dass es einzigartige und eigenwillige Puppencharaktere geben soll. Und der Sat.1-Geschäftsführer hat auch gesagt, eine der verrücktesten Shows, die wir je gemacht haben. Neu, spektakulär, bunt, witzig und einzigartig.
Okay. Spricht es dich an oder nicht?
Nein.
Mich ehrlich gesagt gerade auch überhaupt gar nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich in die erste mal reinschaue, weil man will ja dann schon mal schauen, wie es so aussieht, allein die Sets und so. Aber 4 Wochen lang soll das ja gehen.
Oh Gott.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mir das immer anschaue.
Nee. Also, ich weiß nicht, auch der Titel.
Ja, Pretty in Plüsch, der passt ja schon so einigermaßen. Ich meine, wie soll man sowas sonst nennen? Also finde ich in Ordnung, aber
es spricht einen nicht so an. Oder mich zumindest nicht. Nee. Aber wir sind ja wieder nicht die Zielgruppe.
Ja, weiß ich gar nicht, wer die Zielgruppe davon ist. Sind es dann so Kinder? Also ist es eine Kindershow?
Ich glaube auch wieder Familie.
Ja, Familie natürlich, aber ja, läuft halt nur 20.15 Uhr. Ne? Also, aber freitags halt, da können die Kinder auch mal aufbleiben.
Ja, doch.
Kann man machen. So, okay. Einzigartig wird es also bei Pretty in Plüsch. Und einzigartig wurde es auch bei einer Serie, über die wir jetzt sprechen. Und zwar Devs heißt diese Serie. Kurzer, knackiger Titel. Eine Serie, die rundum gemacht wurde von Alex Garland. Alex Garland ist eine große Hoffnung in der Sci-Fi-Welt, der ja zum Beispiel solche Filme wie Auslöschung oder Ex Machina gemacht hat. Und jetzt hat er hier eine Serie gezaubert, die ja schwer zu beschreiben ist, weil man nicht zu viel verraten darf, aber versucht trotzdem mal, was so die erste Folge so für ein Mysterium dann aufwirft.
Also es geht um ein Paar, also um Sergei und Lilly. Und beide sind anscheinend hochbegabt und arbeiten bei einem Unternehmen, was ja irgendwie so ein bisschen sektenähnlich ist. Also die verbringen da so ihr ganzes Leben gefühlt bei diesem Unternehmen. Und der Sergei, also ist ein Russe, der wurde befördert in so eine geheime Abteilung quasi von Devs. Oder nee, die heißt Devs, von der Firma. Und die heißt Devs.
Genau.
Man weiß nicht, was er da macht oder warum er da jetzt ist und man weiß auch nicht, wie das dann genau abläuft, wie es aussieht, was er da macht. Man sieht dann quasi spektakulär, wie es dort aussieht. Genau, es geht halt in erster Linie in der ersten Folge um diesen Code dann, wo man dann denkt, dass er deswegen da ist. Also beziehungsweise man versucht die ganze Zeit zu verstehen, warum ist er jetzt hier und was macht er da.
Genau, also es gibt so eine Szene, wo er mit einer Kollegin, glaube ich, dann sowas vorstellt vor eben dem großen Firmenchef, vor Forrest, und er dann so einen Vortrag hält und auf so einem Projektor dann so zeigt seine Ergebnisse, also er zeigt so kleine, mikroskopisch kleine Tierchen oder sowas in der Richtung und er zeigt, dass er es geschafft hat, einen Code zu entwickeln, mit Hilfe dessen er die Bewegungen von diesen kleinen Tierchen vorhersagen kann. Mhm. So für ein paar Sekunden geht es aber nur. So, und es scheint, dass er aufgrund von dieser Erkenntnis oder von dieser Errungenschaft jetzt in dieses Programm Devs da weiter befördert wird.
Genau. Er sieht aber nicht wirklich happy aus, weil er sich dann diesen Code anschaut, den die quasi da bei Devs entwickeln. Und dieser Code laut ihm quasi alles verändern würde.
Ja.
Man weiß aber nicht genau wie oder warum oder was er genau meint, aber auf jeden Fall ist er darüber überhaupt nicht amused über diesen Code und hat, glaube ich, auch Angst oder Panik und will da eigentlich sofort weg. Am Ende der ersten Folge kann man ja schon sagen,
was das, glaube ich, kann man sagen, weil es wirklich die Ausgangssituation der ganzen Staffel, genau. Also es ist wirklich nur der absolute Anfang, den wir jetzt hier erzählen. Wir erzählen noch nicht weiter. Das ist wirklich nur die Ausgangsgeschichte.
Er versucht dann zu fliehen und wird dann umgebracht bei seiner Flucht quasi. Genau. Beziehungsweise er wird erst versucht die versuchen ihn aufzuhalten, aber er versucht dann eben nochmal wegzulaufen und dann wird er eben umgebracht und dann ist quasi der weitere Serienverlauf, dass natürlich seine Freundin nicht erfährt, warum er sie erfährt dann erst später, dass er tot ist und sie erfährt nicht warum, beziehungsweise es wird als Selbstmord dargestellt und es geht dann eben darum, dass aufgeklärt wird, warum.
Genau, sie hat da Zweifel an der Geschichte von der Firma, wie das ihr verkauft wurde, was da passiert ist. Also das glaubt sie nicht so wirklich und hat auch dann halt berechtigte Zweifel daran, dass alles so passiert ist, wie ihr das gerade erzählt wurde, dass er eben Selbstmord begangen hat. So, und das ist die Ausgangsgeschichte. Es gibt auf der einen Seite eben diese Firma, die dieses hochgeheimnisvolle Projekt Devs hat. Und auf der anderen Seite Lilly und dann im späteren Verlauf auch noch einen Freund von ihr, einen Ex-Freund von ihr namens Jamie. Und die beiden tun sich dann eben zusammen, dieses Geheimnis aufzudecken und ja, in erster Linie natürlich zu ermitteln, was mit dem Mord war an Sergei, was da jetzt genau der Hintergrund war. Und auf der anderen Seite kommen sie dann natürlich auch hinter dieses Geheimnis von Devs, also was das jetzt bedeutet. Mhm. So, die hat es nicht gefallen. Warum nicht?
Ja, also ich habe es nicht fertig geschaut. Ich habe nur die Hälfte geschaut. Und mir hat es mich von Anfang an nicht gecatcht. Also bei mir ist es immer so, entweder eine Serie spricht mich halt total an von der Aufmachung her und von dem Thema her. Und ich bin sofort quasi drin. Oder es ist halt von Anfang an schwierig und wird dann irgendwie auch nicht besser. Beziehungsweise manchmal wird es dann im Laufe der Serie besser. Aber hier wurde es irgendwie nicht besser. Und an sich, ich kann gar nicht sagen, warum. Also ich meine, die Serie an sich ist nicht schlecht und die Idee ist eigentlich auch gut. Und es ist echt mal was anderes. Und so vom Prinzip her stört mich auch nicht das Thema. Aber irgendwie ist sie, ja, ich weiß nicht. Also ich fand es irgendwie langweilig am Anfang. Und es war alles so duster. Ich weiß nicht, mir hat halt einfach irgendwie so ein Punkt gefehlt, der mich da, zum Beispiel, also ich hatte nicht das Bedürfnis weiterzuschauen.
Ja, normalerweise brauche ich... Und das frage ich mich, ob es vielleicht an den Charakteren liegt, weil das Problem hatte ich auch.
Ja, irgendwie konnte man sich da nicht reinversetzen.
Ja, dass die einem immer distanziert bleiben. Also ja. Alle Charaktere bleiben einem distanziert. Das ist, glaube ich, auch gewollt, weil ja diese kühle Atmosphäre schon so da ist. Und das ist ja auch irgendwo so das Thema, dass man, wenn wir uns jetzt mal mit der Thematik so beschäftigen, es geht ja auch um Determinismus ganz viel. Und inwiefern sind wir für unsere Taten eigentlich verantwortlich? Das ist so die Frage, die Serie eigentlich stellt. Und ja, so ein bisschen blickt man immer als Zuschauer so von außen drauf auf das Geschehen, aber kann sich nicht so wirklich in die Leute hineinversetzen. Das ist auch eine Kritik, die ich auf jeden Fall habe. Das liegt auch teilweise am Schauspiel von allen. Also die spielen alle so distanziert.
Ja, total.
Und natürlich wirkt dann alles zusammen, also auch die Dialoge und so, die sind nicht immer perfekt. Und die Kameraführung ist toll, aber sie ist nicht so wirklich nah an den Leuten dran. Und deswegen kann ich das schon verstehen, was du sagst, aber ich glaube, das ist halt eine Serie, wo einen entweder die Thematik total interessiert und man sich deswegen auch unbedingt damit beschäftigen will, mit diesem Thema Determinismus und inwieweit ist alles vorherbestimmt, inwieweit haben wir einen freien Willen. Und ich glaube, das ist eine Serie, die halt vor allem dann dieses Thema aufbringt und irgendwie ein Interesse wecken kann oder eben nicht wecken kann und man sich dann eben darüber hinaus noch mit dieser Thematik dann beschäftigt. Weil bei mir war es dann eben so, dass ich mir noch andere Sachen durchgelesen habe, wo ich danach nochmal auf Reddit gehe und mir Sachen durchlese oder dann nochmal auf Wikipedia mir irgendwas zum Determinismus nochmal kurz anschaue. Also ich glaube, von der Warte, glaube ich, kann man das eher verstehen, wann einem diese Serie vielleicht gefallen kann. Es ist nicht eine Serie, wo man wirklich so mit einer Figur so total mitfiebert, glaube ich. Und dieses Grund Verbrechen so, was da passiert, das ist jetzt auch nicht so, also es ist kein Krimi einfach, ne? Also es ist auch nicht so erzählt wie ein Krimi.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es auch einfach mal liegen lassen, vielleicht war das jetzt auch nicht so der richtige Moment.
Es ist nicht also, so eine Serie, die man so abgehetzt schauen kann.
Nee, ne? Und deswegen vielleicht lasse ich es jetzt einfach und schaue irgendwann nochmal rein. Ich meine, an sich war sie nicht schlecht, aber in dem Moment jetzt hat sie mir irgendwie nicht so gut gefallen.
Ja, und wer auf Optik steht, der wird hier aber mal sowas von abgeholt, weil ja, das Production Design ist einfach unglaublich. Also von dieser Firma, wie die aussieht. Also ich meine, wir haben auch noch gar nicht über diese riesige Mädchenfigur.
Oh Gott, die ist so gruselig.
Die neben diesem Haus steht, also neben dieser Firmenzentrale, mitten im Wald. Und es sieht alles richtig geil aus. Mhm. Und auch die Musik und alles ist total untypisch auch. Also sehr futuristisch auf eine Art. Also sehr merkwürdige Klänge. Es gibt auch so Stücke, die dann irgendwie Kehlkopfgesang sind und so und dann mal so mit Metall klirren oder zumindest klingt es danach. Also es ist sehr, ja, out there, würde man sagen. Ne? Also es ist sehr ungewöhnlich, was man teilweise hört und das zieht mich schon rein. Also das finde ich dann immer schon interessant, was die hier sich ausdenken noch. Und wie gesagt, das Production Design in dieser Firma selber, also das ist ja auch so aufgebaut. Das ist ja so ein Hochsicherheitstrakt, wo man erstmal nur über so einen Vakuumaufzug so durch den Raum so chattet.
Ja, und das sieht mega aus. Ja. Also an sich, das meinte ich ja vorhin eben, dass es halt echt toll aussieht und dieser goldene Raum und alles. Ja. Also es ist halt super futuristisch und an sich ist die Serie auch richtig gut gemacht. Also ich, da wurde bestimmt viel rein investiert. Aber es ist halt echt Geschmackssache.
Ja, es ist, wie gesagt, entweder interessiert eines Thema oder nicht, weil die Charaktere werden einen nicht reinziehen.
Nee.
Das
und das war, glaube ich, mein größtes Problem.
Ja, kann ich verstehen, wie gesagt. Aber gut, dass du es trotzdem ausprobiert hast. Ja, und ich kann ja noch sagen, weil das Ende, habe ich ja schon gesehen, du noch nicht, aber das Ende finde ich in Ordnung. Es ist nicht perfekt, finde ich. Es beantwortet auch nicht alle Fragen, beziehungsweise es ist nicht so zu 100%, wenn man genauer darüber nachdenkt, so zufriedenstellend innerhalb der Geschichte. Aber so als Erzählung funktioniert es total gut mit Anfang und Ende. Und das ist völlig in Ordnung. Also man muss nicht die Angst haben, dass es irgendwie im Nichts endet oder, oder einem nicht so, ja, die Grundproblematik so erklärt dann am Ende. Also das ist auf jeden Fall. Es ist auch eine Miniserie, das heißt, es ist abgeschlossen.
Aber
es
wird nicht weitergehen.
Nee, es wird keine zweite Staffel geben. Und ja, von daher muss man da keine Angst haben. Also ich empfehle es, aber sag eben auch mit den gleichen Kritikpunkten, die du hast, das kann einen auch nicht interessieren oder kann eben auch einen rauswerfen, weil es halt ein bisschen distanziert ist.
Ja, vielleicht hängt es auch davon ab, wann man es schaut. Also zum Beispiel so für nach der Arbeit fand ich es jetzt nicht so entspannt.
Ja,
das
verstehe ich.
Vielleicht, wenn man mal so einen Tag hat, wo man sich echt mit einem Thema beschäftigen möchte und halt auch wirklich nicht nur Beschallung braucht, sondern wirklich was zum Nachdenken, da könnte ich mir das schon gut vorstellen.
So, das war Devs. Jetzt kommen wir noch zu einem Spiel. Ja. Wir spielen noch was. Und zwar vor dir liegt schon die Bombe, die siehst du ja schon. Und diesmal hat uns Anni die Kategorien geschrieben. Das gab es ja letztes Mal andersrum, dass du ihr die Kategorien geschrieben hast. Und da
ich habe auch schon eine Vermutung für eine Kategorie.
Okay, aber wir haben halt noch nicht beide reingeschaut. Nee. Wir rufen das jetzt mal auf und dann geht's los.
Wobei, es kann auch sein, dass ich ganz falsch liege.
Na gut, dann machen wir jetzt die erste Kategorie und du kannst gerne die Bombe starten. Und es geht los mit der Kategorie Sommerhauspärchen.
Lisha und du.
André und Jenny.
Diana und Michael.
Nehmen wir, oh Gott, Annemarie und Tim.
Eva und Chris.
Caro und Andreas. Deiner.
Lass dich durchgehen, ausnahmsweise.
Okay. Dann geht's weiter mit Selling Sunset Charaktere.
Christine.
Oh Gott. Oh Gott, ey. Romaine.
Michelle.
Oh Gott. Ja, okay. Ich hier, boah.
Du hast dein Favorite,
Davina. Ja, natürlich, aber ich weiß gerade gar nicht,
auf diese Serie. Apropos, ich habe übrigens gelesen, dass Davina aussteigt.
Davina steigt aus.
Bei Oppenheim.
Oh.
Ja, die geht zu einer anderen Brokerage.
Ja, vielleicht wird sie ja trotzdem behalten, irgendwie als Charakter.
Nicht. Aber, naja,
egal. Na gut. Weiter geht's. Sendungen bei RTL.
DSDS.
Das Sommerhaus der Stars.
Supertalent.
Ich bin das da heute nicht raus.
Punkt 12.
Take Me Out.
Big Performance.
RTL Explosiv.
Oh Gott, ich weiß es nicht.
Das ist eine lange Bombe.
Ich schaue zu wenig RTL. Oh Gott, keine Ahnung. Wie heißt dieses Journal da? Einsatz in vier Wänden, gibt es das noch? Das
nee,
war früher bei RTL. Oh. Mitten im Leben.
Nein, ernsthaft.
Ist es nicht bei RTL?
Ja doch, aber das war jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt hier in der letzten Sekunde...
Ich wusste nicht.
Ja, ich wusste nach 1000 Sachen und kann jetzt nicht mehr antworten, okay. Oder was? Okay, 2-1 Minuspunkte für mich, glaube ich, oder? Oder 3-0?
Nein.
2-1, okay. Moderatorinnen, also nur innen, also nur
was
Frauen.
Moderatorinnen? Ja. Frauke Ludowig.
Ruth Moschner.
Katja Burkhardt.
Anke Engelke.
Rebecca Mier.
Hier, Annemarie Carpenter.
Nein, die wollte ich gerade sagen. Hier, Viktoria Swarovski.
Angela Fingererben.
Dings, diese Vivian Göppert.
Geppert. Barbara Schöneberger.
Gott, wen gibt's denn noch? Keine Ahnung. Haben wir schon alle bei Top durch? Funda Wanroy.
Karen Webb.
Wer ist das denn?
Das ist die von Leute heute.
Gott, wie heißt die eine? Die von Joko, die bei Joko und Klaas auch manchmal ist.
Janine Michaelsen.
Ja. Oh. Okay. Und Laura Buntora ist mir jetzt erst eingefallen.
2-2, oder?
Ja.
Ja. Nächste Kategorie. Teilnehmer bei Love is Blind. Gottes Willen. Ich kenne keinen einzigen mehr.
Lauren.
Ich kenne keinen einzigen mehr. Ich weiß, keine Ahnung mehr. Ja.
Diamond.
Ach, Gottes Willen, ey. Weißt du, wie viele Folgen ich davon gesehen habe? 3?
Was? Nein, ich habe alle geschaut.
Im Dreivierteljahr.
2-mal.
Ach,
danke, Anni.
Gottes Willen. Ja, das war echt eine Nummer für dich. Okay, vorletzte Kategorie. Kochshows.
Grill den Hänsler.
Die Küchenschlacht.
Kochduell.
Laferlichter lecker.
Das ist eine Kategorie für dich. Ich weiß gar nichts mehr.
Ja. Du hattest Love is Blind, ich habe Kochshows.
Mein Lokal, dein Lokal.
Och. Grill den Hänsler.
Hatte ich schon.
Echt?
Ich habe doch als erstes.
Habe ich jetzt die Kategorie verloren?
Ich habe als erstes Grill den Hänsler gesagt, glaube ich.
Ey, heute läuft alles gegen mich. Habe ich jetzt ernsthaft die Kategorie Kochshows gegen dich verloren?
Beim dieses Mein Lokal, dein Lokal habe ich noch nie geschaut. Das ist mir einfach nur eingefallen.
Letzte Kategorie, es geht um 100.000 Punkte.
Okay.
Wer das gewinnt, gewinnt alles. Und es geht um die Kategorie Kinderserien.
SpongeBob.
Disneys große Pause.
Caillou.
Disneys Wochenendkids.
Sandmann.
Lucky Luke.
Jim Knopf.
Das Urmel aus dem Eis.
Hotel Zack und Cody.
Wenn Elfen helfen, Cosmo und Wanda.
Die Weihnachts AG. Nee. Weihnachtsmann und Coca AG.
Jimmy Neutron.
Oggi und die Kakerlaken.
Duck.
Peppa Pig.
Ach. Lazy Town.
Löwenzahn.
Togo Toy Club. Der zählt.
Togo Toy Club, was ist das denn?
Toy Club, das müssen wir jetzt nochmal nachschauen, ob das wirklich so heißt. Also es gab den Togo Toy Club, das ist die Nummer, wo die durch diesen Laden gehen und dann die Sachen reinwerfen.
Ja, aber das war doch im Nachhinein von so 1, 2, 3 oder sowas. Nein. Oder Tabaluga Show oder irgendwie
Togo
sowas.
Toy.
Das war doch keine eigene Serie.
Togo Toy Club. Nee, Super Toy Club. Ah, das ist jetzt eine Frage. Lässt du mir das durchgehen? Super Toy Club. Nee, das ist Punkt für dich leider. Muss ich leider zugeben. Das ist leider dann ein Sieg für dich. Du gewinnst in deinem ersten Spiel,
wow,
finde ich Bombe, gleich mal hier die ganze Partie. Was sagst du zu deinem Gewinn?
Ja, ich bin ganz zufrieden.
Okay, sehr gut.
Love is Blind war ein bisschen fies für dich.
Das war fies, aber ich hatte
Kochshows. Ich hatte auf Circle Friends oder so spekuliert, weil ich hatte
bei euch damals. Da wäre ich auch raus gewesen mittlerweile.
Ja, ich auch. Ich hatte bei euch Circle Brazil, weil ja Anni auch so ein Circle-Fan ist und du ja auch. Und ich ja auch. Und deswegen dachte ich, jetzt kommt vielleicht Circle Friends, aber da hätte ich auch wieder nichts gewusst.
Falsch gedacht.
Mir jetzt aber bei Love is Blind auch in die Karten gespielt, dass du es einfach nicht wusstest. Mehr als 3 Namen hätte ich da auch nicht mehr zusammenbekommen.
Ja, aber ich werde noch Monate daran zu knabbern haben, dass ich die Kategorie Kochshows verliere. Aber okay.
Aber eigentlich müsstest du das nochmal nachhören mit Grill den Hänsler. Aber ich bin mir sicher, dass das mein erster.
Ja, nee, ich glaube schon. Du wirst schon mich so nicht anlügen. Du bist eine ehrliche Haut. Okay.
Ja, ich habe schon oft genug hier verloren. Also.
Dir kann man folgen bei Instagram zum Beispiel, bei Twitter aber auch.
Ja.
Kann man folgen. Und du wirst bei Twitter jetzt auch natürlich vorbeischauen öfter, weil du bei The Masked Singer natürlich auch bei Twitter reinschauen musst, weil da wird ja ständig spekuliert. Deswegen wird das auch verlinkt sein in der Beschreibung, @fernsehenfa, da kann man uns folgen. Hashtag Fernsehen für alle, da kann man uns ja Sachen schicken, Sachen sagen, gerne. Oder uns bewerten, da kann man uns eben auch Sachen sagen. Bei Apple Podcast zum Beispiel, eine 5-Sterne-Bewertung kann man da hinterlassen und auch gleich was Schönes dazu schreiben. Das wäre sehr, sehr freundlich. So, jetzt danke ich dir fürs Dabeisein, wie immer.
Danke für die Einladung.
Wie immer gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche bist du nicht da, aber Selma ist da und wir machen unser großes Rate-Special zu The Masked Singer. Wer steckt hinter den Masken? Vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über die aktuelle Situation bei Netflix mit den ganzen Cancellations von Glow und von Teenage Bounty Hunters. Haben wir auch besprochen mit Selma. Außerdem verlieren wir natürlich auch das Sommerhaus nicht aus den Augen weiterhin. Und jetzt könnt ihr schon mal abschalten. Wir machen jetzt erstmal unsere eigene Telegram-Gruppe nochmal auf. Und schreiben euch dann da, wie es weitergeht mit der ganzen Nummer hier. Okay. Tschüss.
Ciao.